jener Zeit kamen einige von den Sadduzäern, die die Auferstehung leugnen, zu Jesus und fragten: Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt und eine Frau hinterlässt, ohne Kinder zu haben, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Nun lebten einmal 7 Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb aber kinderlos. Da nahm sie der zweite, danach der dritte und ebenso die anderen bis zum 7. Sie alle hinterließen keine Kinder, als sie starben. Schließlich starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle 7 haben sie doch zur Frau gehabt. Da sagte Jesus zu ihnen: Nur in dieser Welt heiraten die Menschen. Die aber, die Gott für würdig hält, an jener Welt und an der Auferstehung von den Toten teilzuhaben, werden dann nicht mehr heiraten. Sie können auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und durch die Auferstehung zu Söhnen Gottes geworden sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose in der Geschichte vom Dornbusch angedeutet, in der er den Herrn, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden, denn für ihn sind alle lebendig. Jesus gibt nicht nur mit seinen Worten ein Zeugnis für die Auferstehung, er hat auch immer wieder Zeugnis für die Auferstehung gegeben in den verschiedenen Totenerweckungen, natürlich in die Diesseitigkeit, aber trotzdem hat er damit gezeigt, dass er Herr ist über Leben und Tod, und er hat letztendlich ein Zeugnis für die Auferstehung gegeben, indem er immer wieder den Jüngern als der Auferstandene erschienen ist. Aber ich würde sagen, im heutigen Evangelium gibt Jesus nicht nur ein Zeugnis, dass es die Auferstehung der Toten gibt, sondern er leuchtet auch, lässt auch aufleuchten, was für ihn auferstanden sein und leben bedeutet. Es bedeutet nämlich, in einer lebendigen Beziehung zu ihm zu stehen, in einer lebendigen, nie endenden und bleibenden Beziehung, Liebesbeziehung zu Gott zu stehen. Ich werde nie vergessen die Worte, die ich wahrscheinlich auch schon öfters mal zitiert habe, von einem alten Priester, die er mir geschrieben hat. Ich meine, es war zu meiner zeitlichen Profess vor über 20 Jahren, bald 25 Jahre her, da hat er geschrieben: Ich wünsche Ihnen Freiheit von der Zeit, wo Sie die erste Liebe nicht mehr verlassen müssen, weil es nur noch ein Bleiben gibt. Und das genau ist Auferstanden sein und leben. Diese bleibende Beziehung, in dieser bleibenden Liebesbeziehung zu Gott zu stehen. Ich wünsche Ihnen Freiheit von der Zeit, wo Sie die erste Liebe nicht mehr verlassen müssen, weil es nur noch ein Bleiben, ein Drinsein gibt. Nur noch ein Bleiben gibt. Für Johannes in seinem Evangelium ist dieses Wort Bleiben eines der Grundworte seines Evangeliums. Wenn ihr in mir bleibt und in wem, wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der kann bitten, um was er will. Dann bittet, um was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Oder wenn ihr nicht, wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Dieses Bleiben bringt unsere Beziehung zum Herrn zum Ausdruck. Und dass Auferstehung heißt, in einer Beziehung zu ihm zu stehen, das kommt im heutigen Evangelium in diesem Wort zum Ausdruck, dass sie den Engeln gleich und durch die Auferstehung zu Söhnen Gottes geworden sind. Das ist unsere Beziehung zu Gott. Wir werden zu Söhnen Gottes. Und da braucht sich keine Frau benachteiligt fühlen, denn das bringt das Geheimnis zum Ausdruck, dass wir alle, ob Mann oder Frau, bei der Taufe in den Leib Christi aufgenommen sind. Wie der heilige Paulus sagt, Glieder seines Leibes sind und er ist der Sohn des himmlischen Vaters. In ihm sind wir alle, ob Mann oder Frau, zu Söhnen Gottes geworden. In ihn aufgenommen sind wir, in die Sohnschaft aufgenommen. Und eine innigere Beziehung zu Gott gibt es nicht und kann nicht gedacht werden als die Beziehung, die der Sohn zum Vater hat. Und in diese innige Beziehung werden wir aufgenommen. Eine innigere Beziehung gibt es nicht. Es ist eine Beziehung zwischen Sohn und Vater, die von Ewigkeit her ist und die für die Ewigkeit gilt. Und auch wir sind von Ewigkeit her von Gott gedacht und gewollt und dazu gerufen, in eine ewige Liebesbeziehung zu ihm einzutreten. Und diese Liebesbeziehung ist immer eine Gegenseitigkeit, bedarf immer der Gegenseitigkeit. Darum sagt der Herr auch an dieser zweiten Stelle, dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose in der Geschichte von Bornbusch eingedeutet, in der er den Herrn, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nennt. Er ist doch kein Gott von Toten. Gott tritt in Beziehung, in bleibende Beziehung zu uns. Und diese Beziehung ist nur lebendig, wenn sie auf Gegenseitigkeit beruht. Wenn wir tot wären, könnten wir auf diese Liebe des Herrn nicht mehr antworten. Die Beziehung, die Gott mit uns eingehen möchte, erwartet unsere Kommunikation. Gott möchte kommunizieren mit uns, in Gemeinschaft treten mit uns. Er möchte sich uns schenken und erwartet darauf, dass wir ihm unser Herz öffnen und damit zugleich unser Leben in seine Hände hineinlegen. Auferstanden sein und leben heißt, in dieser lebendigen Beziehung zu Gott zu stehen und in dieser Beziehung zu ihm zu bleiben. Und dann wird auch deutlich, dass Auferstandensein und Leben nicht etwas ist, was uns erst nach dem Tod betrifft, sondern unser Glaube an die Auferstehung hat eine Rückwirkung auf unsere Diesseitigkeit, hat eine Rückwirkung auf unser diesseitiges Leben. Und das kommt wiederum, würde ich sagen, am strahlendsten zum Ausdruck im Zeugnis, das die Märtyrer gegeben haben. Wir haben eben auch von den Makkabäerbrüdern gehört, die für ihren Glauben ihr Leben hingegeben haben. Die Märtyrer sind die stärksten Zeugen für den Glauben an die Auferstehung. Denn wenn sie nicht an die Auferstehung glauben würden, dann müssten sie ihre Haut im Diesseitigen und in der Diesseitigkeit retten. Dann müssten sie versuchen, möglichst aus dieser Welt alles herauszuholen, das Optimum zu erreichen von dem, was zu erreichen ist, weil es kein darüber hinaus mehr gibt. Weil es dann heißen würde, was wir hier nicht erreichen, ist verloren, wird niemals mehr erreicht. Aber weil sie über die Diesseitigkeit hinausschauen, können sie gewiss in einer gewissen Leichtigkeit ihr Leben hingeben. Die Märtyrer sind die stärksten Zeugen für den Glauben an die Auferstehung. Und dieser Bericht der 7 Makkabäerbrüder geht ja noch weiter. Er hat ja geendet nach dem zweiten oder dritten Tod des Sohnes. Er geht ja noch weiter. Einer nach dem anderen stirbt und dann bleibt nur noch der Letzte übrig, der Jüngste, das Nesthäkchen, derjenige, den die Mutter am meisten liebt, besonders liebt, weil es der Letzte ist. Und nun redet dieser grausame König Antiochos nicht nur diesem Jüngsten zu und verspricht ihm nicht nur hohe Staatsämter, sondern er redet, lässt die Mutter kommen und versucht an sie heranzukommen und sagt ihr, red doch deinem Sohn zu, dass er nicht den Unsinn macht wie die anderen und auch sein Leben hingibt. Es muss dir doch ein Anliegen sein, sagt er zu der Mutter gleichsam, diesen Letzten wenigstens noch zu retten. Und dann, sehr wunderbar geschildert in der Heiligen Schrift, die Mutter lässt sich erweichen. Sie hat ein mütterliches Herz. Sie lässt sich erweichen und sie spricht zu ihrem Jüngsten, aber anders als erwartet. Denn sie möchte nicht, dass sein Sohn in der Diesseitigkeit, sie weiß vielmehr, dass ihr Sohn nicht in der Diesseitigkeit ewig leben kann, dass das Leben ihres Sohnes im Diesseits irgendwann enden wird. sondern sie glaubt an die Auferstehung. Sie redet ihm zu und sie sagt ihm, du, ich habe dich 9 Monate in meinem Leib getragen. Ich habe dich 3 Jahre lang, sagt sie, gestillt. Ich habe dich ernährt, ich habe dich erzogen, ich habe mich um dich gesorgt. Enttäusch mich bitte nicht und sei treu zu deinem Glauben. Denn wenn du jetzt treu bist, dann werde ich dich mit allen deinen Brüdern in der Ewigkeit wiedererhalten. Das ist ein Zeugnis für den Glauben an die Auferstehung und an das ewige Leben. Die heilige Therese von Avila sagt ja das schöne Wort, als sie selber fragt, was bedeutet es, einen Menschen zu lieben, und sie gibt zur Antwort, es bedeutet, von ganzem Herzen zu wollen, dass er Gott liebt. Denn nur so kann er gleichsam ewig glücklich, ewig glückselig sein. Diese Mutter will, dass ihre Söhne alle, von ganzem Herzen will sie, dass ihre Söhne Gott lieben, weil es ihr nicht nur um die Diesseitigkeit, sondern um die Ewigkeit geht. Nicht nur um das Diesseitige, sondern um das göttliche ewige Leben. Und deshalb hat der Glaube an die Auferstehung eine Rückwirkung an unser diesseitiges Leben. Letztendlich befreit uns der Glaube an die Auferstehung vor der Menschenfurcht. Er befreit uns, er lässt uns in einer gewissen Leichtigkeit durch die Bedrängnis hindurchgehen, weil wir wissen, dieses Leben ist noch nicht das Letzte von dem, was wir erreichen können. Es gibt noch etwas darüber hinaus, weil unser Horizont im Glauben an die Auferstehung ausgeweitet wird und eben nicht in der Diesseitigkeit und den Nöten dieser Welt verzweifeln muss. Ich würde sagen, dass die Kirche in unserem Land oft so schwach ist in ihrem Zeugnis in der Öffentlichkeit. Oft nehmen wir das ja wahr, dass andere Freikirchen oder gar Sekten viel stärker sind in ihrem Zeugnis nach außen hin oder scheinbar zumindest so sind. Aber ich würde sagen, dass unser Glaube oft so schwach ist, weil auch der Glaube an die Auferstehung und an das ewige Leben irgendwie geschwächt ist. Da, wo dieser Glaube stark ist, da bekommen wir Mut, da bekommen wir eine innere Freiheit. Dieser Glaube an die Auferstehung hilft uns gleichsam, Mächte und Gewalten in dieser Welt zu besiegen. Und so bitten wir, Herr, stärke unseren Glauben an die Auferstehung. Und belebe neu den Glauben der Christen in unserem Land, damit unser Horizont geweitet wird in ein ewiges göttliches Leben hinein.